Deutschlandfunk Doku.
Puh, also ich liege jetzt hier wach im Bett. Ich habe einen Schlaftee getrunken. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe ein Hörbuch gehört und eine Wärmflasche gemacht. Keine aufregenden Sachen mehr abends oder so. Ich habe mir sogar das Bett frisch bezogen. Und trotzdem liege ich jetzt hier wach.
Es ist nicht die erste Nacht, die ich wach liege. Seit Monaten geht das schon so.
Es ist irgendwie komisch, weil ich nichts Bestimmtes denke. Also mich plagen keine Gedanken, die mich wach halten, sondern ich bin einfach wach. Mein Herz klopft gefühlt zu stark, als ob ich aufgeregt wäre, aber ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt. Ich habe auch eine Baldrian-Tablette genommen. Aber... Und ich habe Oropax im Ohr. Mein Zimmer ist auch relativ dunkel. Bis auf so ein paar Lichtflecken an der Wand. Ja. Also eigentlich gibt es wirklich nichts, was mich abhalten sollte, zu schlafen. Und wenn ich so in mich reinhöre, dann höre ich vor allem mein Herz, was extrem laut pocht. Komischerweise, während ich rede, weniger laut.
Zuerst denke ich, naja, das passiert halt mal. Hat man mal eine schlechte Phase. Ich liege dann nachts im Urlaub wach und schicke lange Sprachnachrichten an FreundInnen.
Hallo, liebe Tino. Danke für deine Sprache. Genau, ich sitze hier gerade tatsächlich früh morgens auf dem Balkon, weil ich nicht schlafen kann seit 3, 4. Ist richtig weird.
Oder ich lese Bücher zu Ende. Ich versuche die Zeit irgendwie zu nutzen. Und dann kommen immer mehr solcher Nächte. Und irgendwann merke ich, mit mir stimmt etwas nicht.
Bin noch wach. Du auch? Warum ich nicht schlafen kann und was das mit der Gesellschaft zu tun hat. Feature von Pia Rauschenberger.
Ich habe mir für heute vorgenommen, dass ich die Pflanzen sprühe, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ein bisschen so, als ob die Pflanzen so in ihrem Schlaf gestört werden und ich hier so nachts auftauche, plötzlich, wo ich nicht hingehöre.
Ich versuche, Techniken zu entwickeln, die mich gegen die Schlaflosigkeit wappnen sollen.
Ich darf die Pflanzen nicht zu schnell und hektisch besprühen, sondern muss sie langsam besprühen, damit ich mich das auch zur Ruhe bringt.
Ich denke mir ein Abendprogramm aus. Zuerst mache ich jeden Abend einen Beruhigungswalk.
Vielleicht fange ich mir hier auch eine gruselige Stimmung ein. Wenn ich es falsch mache, dann kann ich auch nicht mehr schlafen. Hier ist nämlich niemand um die Uhrzeit. Doch sonst nicht. Okay, rote Ampel und ich bleibe nicht stehen, als ob ich irgendwas zu tun hätte. Naja. Vielleicht meine gehetzte Art. Ist komisch. Es ist wirklich nicht viel los hier. Dabei würde man denken, in Berlin ist immer was los. Aber hier um 20 vor 12 im Park in Schöneberg ist außer mir nur eine Person, die Flaschen sammelt.
Danach mache ich das Handy aus, trinke Tee und lese. Eine gesunde Schlafroutine fängt lange vor dem Schlafengehen an. Nicht zu spät essen, nicht zu spät Alkohol. Kein Kaffee nach 3, keine Screentime nach 11 wegen des blauen Lichts. Abends also langsam den Tag ausklingen lassen und möglichst langweilige letzte Stunden vor dem Schlafengehen haben. Das Ritual gibt mir das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, gegen die unsichtbare Macht des Schlafs.
Macbeth does murder sleep. The innocent sleep, sleep that knits up the revels.
Neulich habe ich Macbeth im Kino gesehen. Da ist das auch Thema. Der Fluch der Schlaflosigkeit. Im zweiten Akt bezeichnet Shakespeare den Schlaf als das nährendste Gericht beim Fest des Lebens. Schlaflos sind in Macbeth nur die, die sich mit den Naturgesetzen anlegen, die, die sich wirklich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Aber was hab ich bitte verbrochen?
Ich glaube, wir sind 23:30 ins Bett gegangen. Jetzt ist es 3:30 und ich habe noch nicht geschlafen. Mein Kopf ist total an die ganze Zeit.
Auf jeden Fall fällt es mir gerade sehr schwer abzuschalten. Ja, das kommt schon häufiger für mich vor in letzter Zeit. Ich glaube, es hat irgendwie mit Stress zu tun.
1:30 Uhr und ich frage mich gerade, ob man vielleicht irgendwie nachts nicht schlafen kann, weil man mehr Lust hat auf das, was man denkt in der Nacht.
Aber jedenfalls war es bei mir schon lange so, dass ich gedacht habe, der Schlaf ist was Angreifbares.
Dass Schlaf irgendwie wichtig ist, das war mir natürlich bewusst. Wie verdammt wichtig Schlaf ist, das habe ich erst gelernt, als ich angefangen habe, meinen Schlaf zu vermissen.
Hallo? Hallo?
Das ist der Schlafforscher und Professor Dieter Riemann.
Hallo, jetzt höre ich nichts mehr, jetzt ist gar niemand mehr da.
Wir sind mitten in einem Zoom-Gespräch über Schlaf, als mein Internet zusammenbricht.
Hallo.
Und da merke ich, Dieter Riemann hat etwas, das für guten Schlaf unerlässlich ist. Innere Ruhe und Geduld. Aber dazu kommen wir noch.
Was ist denn jetzt los?
Als wir wieder miteinander verbunden sind, erzählt er mir, wie wichtig Schlaf ist.
Es ist definitiv klar, wenn wir nicht schlafen würden, kämen wir am Punkt, wo wir das nicht überleben würden.
Jede bislang erforschte Spezies schläft. Selbst Würmer schlummern, zumindest phasenweise. In diesen Phasen reagieren sie nicht mehr auf äußere Reize, also so ähnlich wie wir Menschen, wenn wir schlafen. Würmer sind uralte Tiere. Sie entstanden vor mindestens 500 Millionen Jahren. Sie sind also älter als sämtliche Wirbeltiere, sogar älter als die Dinosaurier. Und das gilt somit auch für den Schlaf.
Also, es ist 4:44 Uhr. Und ich sitze in der Küche und schreibe jetzt erstmal Tagebuch.
Der Schlaf hat schon ziemlich viele Umbrüche auf diesem Planeten durchgemacht. Ob die Dinosaurier ausstarben oder Atombomben geworfen wurden, ob geliebt, gehasst oder gestorben wurde. Geschlafen wurde immer. Dabei schafft Schlaf auf den ersten Blick mehr Probleme, als er löst. Wir sind wehrlos im Schlaf und können keine Nahrung beschaffen, keine Wäsche waschen, keine Excel-Tabellen anlegen oder andere nützliche Aufgaben erfüllen. Die Wissenschaft weiß zwar, ja, Schlaf ist überlebenswichtig. Aber warum? Das bleibt ein Rätsel.
Verstehen Sie, solche Experimente macht natürlich niemand an Menschen, weil das ja natürlich ethisch vollkommen unvorstellbar wäre. Aber 1989 haben die amerikanischen Wissenschaftler, der Alan Rechtschaffen in Chicago, eine Serie an Tierexperimenten veröffentlicht, die ganz klar zeigen, dass Ratten, die man relativ stressfrei schlafdepriviert, das nicht länger als 3 Wochen überleben. Die Tiere sterben dann.
Wenn Schlafen das Natürlichste der Welt ist und schon Würmer vor zigtausend Jahren geschlafen haben, wenn wir sogar sterben, falls wir nicht schlafen, dann fühlt sich Nichtschlafen eben auch an, als ob man ein jahrtausendaltes Naturgesetz bricht. Also quasi, als breche man das Gesetz des heiligen Schlafs.
Hallo, na?
Bist du da?
Ja.
Weißt du, wie du hier sitzt?
Ja, wie ich sitze.
Meine Mitbewohnerin Jule kommt in die Küche. Ich bin nicht besonders gesprächig zu dieser Uhrzeit.
Wie spät ist es denn?
Kurz vor 5.
Ich fühle mich seltsam, zu dieser Stunde wach zu sein.
Klar, gut.
Wer nicht schläft, stirbt nicht sofort. Es stellen sich aber doch eine Reihe von beunruhigenden Nebenwirkungen ein. Im Schlaf wird der Stoffwechsel in Ordnung gebracht, Schlaf senkt den Blutdruck und schont das Herz. Schlafstörungen wiederum werden mit Angstzuständen, Depressionen, bipolarer Störung, Selbstmord, Schlaganfall und chronischen Schmerzen in Verbindung gebracht.
Die erste Konsequenz ist nicht, dass man dann stirbt. Die erste Konsequenz ist, man kriegt Alzheimer.
Das ist Schlafforscher Ingo Fietze, der das Schlafmedizinische Zentrum an der Charité in Berlin leitet.
In Studien ist das gezeigt worden. Ja? Knochendichte nimmt ab, wenn die Leute dauerhaft schlecht schlafen. Diabetesrisiko nimmt zu.
Aber es geht noch weiter. Auch Krebs, Herzinfarkt, Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit und Immunstörungen scheinen bei chronisch schlechten SchläferInnen eher aufzutreten. Und am Ende zu vieler schlafloser Nächte steht womöglich der Tod.
Ich liege jetzt hier eine Stunde wach und mein Herz klopft, als ob ich gerade eine Treppe raufgerannt wäre. Und ich frage mich irgendwie, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach so weiter wach liege. Ob mein Herz dann einfach immer weiter klopft und irgendwann erschöpft ist oder ob mein Atem irgendwann nicht mehr mitmacht oder ob mein Gehirn durchdreht, ob da irgendwelche Synapsen verglühen.
Warum wir sterben, wenn wir nicht schlafen, darauf schien mir jede Doku über Schlaf und jeder Wissenschaftler eine andere Antwort zu geben. Diese eine große Frage, ob wir sterben, wenn wir nicht mehr schlafen und wenn ja, woran, ist also immer noch nicht beantwortet. Das wundert mich.
Hi everyone, my name is Dragana Rogulia. I'm an associate professor at Harvard Medical School and my lab is mostly interested in understanding sleep, circadian rhythms and motivational states.
Dragana Rogulia ist Neurobiologin an der Universität in Harvard und eigentlich vor allen Dingen am Gehirn interessiert. Studien über die Zusammenhänge von Krebs und Diabetes mit Schlaflosigkeit haben ihrer Forschung aber nun eine neue Richtung gegeben.
So it really seems like it can't just be about the brains. So what we decided then is just to look all over the place.
Zusammen mit einer Kollegin schauen sie sich den ganzen Körper an. Angefangen haben die beiden im Labor mit Versuchen an Fliegen. Eine Gruppe der Fliegen wurde immer wieder beim Schlafen gestört. Rogulias Kollegin untersuchte regelmäßig, ob sich irgendwo im Körper der Fliegen Zellen veränderten.
The only thing that I see consistently is this thing in the gut. And it was really, really shocking when we saw that. And then it just correlated really amazingly with when bad things start happening.
Das erste und einzige, was sich im Körper der Fliegen veränderte, waren Zellen im Darm. Dort bildeten sich sogenannte Rostzellen, freie Radikale. Diese Rostzellen sind in niedriger Konzentration gesundheitsfördernd. In hoher Konzentration sollen sie zur Entstehung von Krankheiten beitragen.
We saw these appearing in the gut and then we would see animals dying after this happened.
Diese Rostzellen schienen den Darm der Fliegen von innen zu zerstören. Die Tiere begannen zu sterben.
It was really weird. It was definitely very, very surprising.
Dragana Rogulia war überrascht. Sie hätte niemals mit dem Darm als Ursprung für den Tod der Fliegen gerechnet. Das kam ihr seltsam vor.
Gut was nowhere on my mind, really, as an organ. I was not really interested in this organ, but then, you know, the more of these results we got and the more I started reading and thinking about it, I guess it started making sense.
Für sie war klar, wenn wir beweisen wollen, dass die Zellen im Darm der Auslöser für den Tod der Fliegen sind, dann müssen wir das Ganze umkehren. Wir müssen beweisen, dass die Tiere nicht sterben, wenn wir etwas gegen die zerstörerischen Zellen unternehmen. Also gaben sie den Fliegen ein Mittel, das die Rostzellen aufhielt. Und es wirkte. Die Fliegen starben nicht, trotz Schlafentzug.
When we saw this rescue, it was just, I mean, it must be one of the strangest moments, you know, that I'll ever experience in the lab. It was pretty unbelievable.
Bisher konnten sie diese Ergebnisse für Fliegen, an Mäusen und Ratten wiederholen. Dragana Rogulia und ihre KollegInnen vermuten aber, dass es auch für den Menschen gilt. Die Darmgesundheit beeinflusst darüber hinaus auch die Schlafqualität, fanden die Wissenschaftlerinnen heraus.
We found that signals from the gut can influence the quality of your sleep, how deeply you sleep, or how resistant you are to stimulation, to noise that's happening in the environment.
In der Studie gaben sie Fliegen und Mäusen eine besonders proteinhaltige Nahrung.
We found that in flies and in mice, it seems like when they eat diet that's enriched in proteins, dietary proteins, there are certain cells in the gut that get activated, and then they secrete a molecule, a peptide, that goes and signals to the brain and helps the brain get into a state of greater sensory disconnect, in a state where you ignore more of the information from the outside, which is really essential for sleeping.
Je mehr Proteine sie aßen, desto weniger reagierte das Gehirn auf Außenreize, während die Tiere schliefen. Es ist also nicht nur unsere Psyche, die verrückt spielt. Und es sind auch nicht nur Grübeleien, die dazu führen, dass wir nicht schlafen. Unser ganzer Körper hängt mit Schlaflosigkeit zusammen. Nicht nur unser Kopf.
Ich liege jetzt hier irgendwie so wach und denke irgendwie darüber nach, was jetzt gerade in meinem Darm passiert. Ich frage mich halt gerade, ob jetzt irgendwie sich in dem Moment schon bei mir irgendwelche freien Radikalen im Darm bilden und da die Überhand gewinnen und dann Zellen zerstören. Als ob ich jetzt sozusagen mich selber von innen zerstöre und dann dem Tod geweiht bin.
Wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen, ist unter SchlafforscherInnen aber noch umstritten. Einige sagen, das hängt unter anderem vom Alter ab. Andere sagen, wir brauchen definitiv 8 Stunden. Alles, was drunter liegt, schadet dem Körper und Geist.
Den Trick hat Constantia an einem Seniorenforum empfohlen im Internet. Wenn man nicht schlafen kann, die Beine mit eiskaltem Wasser abspielen. Die ganzen Beine, sondern nur die unteren Schenkel. Und dann nur so halb abtupfen, nicht richtig trocken machen. Und dann ist man angeblich hellwach in einer Sekunde und in der nächsten Sekunde sofort eingeschlafen. Das hört sich eigentlich sehr gut und vielversprechend an.
Mal schauen.
Ich bin müde. Ich so seit einer Stunde wach. Also bisher ist es 4:30 und bis jetzt habe ich nicht wirklich richtig tief und fest geschlafen.
Ich finde eine weitere Studie. Es wurden 2 Gruppen junger Erwachsener gebildet. Die eine Gruppe blieb die ganze Nacht wach. Die andere Gruppe durfte normal schlafen. Am nächsten Tag wurde ihr Gehirn gescannt, während sie Bilder anschauten. Teils neutrale Bilder, zum Beispiel ein Korb. Teils negativ besetzte, zum Beispiel eine Giftschlange. Die Reaktion des Angstzentrums im Gehirn, der Amygdala, war bei den Schlaflosen um 60% verstärkt, im Vergleich zum Tag davor. Es war also, als würde ihr Gehirn in ein primitives Muster unkontrollierter Reaktion zurückfallen. Und so fühle ich mich auch. Als ob meine Amygdala tagsüber permanent gereizt ist und alles etwas überdramatisiert. Je mehr ich lese, je mehr Interviews ich führe, desto mehr fürchte ich mich vor der Vorstellung, heute Abend wieder schlaflos im Bett zu liegen.
Ein bisschen ist ja der Schlaf wie so ein fliegender Teppich oder so. Man wartet so darauf, dass man abhebt. Man liegt da auf dem Teppich und ohne dass man es merkt, hebt er eigentlich ab. Und ehe man sich versieht, fliegt man schon. Aber wenn man so zu sehr darauf achtet, ob er jetzt abhebt und wie er abhebt und ob man schon losfliegt, dann klappt's nicht. Jetzt gerade hat's nicht geklappt. Und ich liege jetzt schon wieder seit 2 Stunden hier wach. Oder seit mehr.
Schlafstörungen wirken sich also biologisch aus. Aber ich frage mich, woher sie kommen, ob sie auch genetisch veranlagt sind. Vielleicht habe ich das einfach in mir und es hat zum Beispiel rein gar nichts mit Stress zu tun, den ich selbst verursache. Denn vor allem den Frauen in meiner Familie geht es ähnlich. Zum Beispiel meiner Mutter.
Ich schlafe meistens so, dass ich jetzt gut einschlafe, aber dann so gegen 3 aufwache und dann tue ich mich schwer, wieder einzuschlafen. Manchmal ist es dann erst 6 und manchmal ist es auch 5. Aber das ist eigentlich ja, der häufigste Fall.
Auch meine Cousine Luise kennt das.
Die Nacht vor meiner Deutsch-Abi-Prüfung, schriftlichen Abi-Prüfung, da habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können, also auch nicht einschlafen können und habe dann sozusagen durchgemacht. Und dementsprechend ist die Prüfung auch, glaube ich, schlechter ausgefallen, als sie hätte sein können. Und das hat sich dann dadurch so ein bisschen, glaube ich, verfestigt, dass immer, wenn ich das Gefühl hatte, wichtige Dinge am nächsten Tag vorhaben, also irgendwelche Verpflichtungen anstanden, dass ich dann nicht einschlafen konnte in der Nacht davor.
Und auch meine Oma schläft seit vielen Jahren schlecht. Schon früher, als mein Opa noch gelebt hat.
Und dann habe ich mich aus dem Schlafzimmer geschlichen, um Hans nicht zu stören, und habe mich ins Esszimmer gesetzt, oben, und eine Patience nach der anderen gemacht und erstaunlich viele Patiencen gingen auf, weil ich irgendwie doch ausgeruht war oder nicht gestört oder keine falschen Geräusche. Und dann kam so nach anderthalb Stunden der Hans und sagte, ach, hier sitzt du, komm, wir gehen schlafen. Und dann sind wir wieder ins Bett gegangen. Nach seinem Tod wurde es dann etwas häufiger, dass ich nicht geschlafen habe. Und jetzt ist es so. Jetzt ist es einfach so.
Jetzt ist es einfach so, sagt meine Oma. Wenn sie nachts nicht schlafen kann, kommt mein Opa nicht mehr, um sie abzuholen. Sie hat andere Beruhigungsmittel gefunden.
Und wenn ich merke, nee, jetzt liegst du schon eine Stunde im Bett, dann stehe ich halt wieder auf. Wenn es geht, mache ich mir irgendwas Warmes, trink was Warmes. Eine Brühe oder einen Kakao, aber nicht so oft Kakao mit dem vielen Zucker. Oder ich koche mir ein Süppchen, ja.
Das Haferschleimsüppchen?
Ja, das Hafersüppchen. Also irgendwas, denke ich, das beruhigt das ganze Innere, denke ich so. Auch den Kopf vielleicht. Und dann glückt es auch. Aber 3 Stunden später wache ich wieder auf.
Ich schlafe seit mittlerweile fast 5 Monaten schlecht. Fachleute sagen, wenn das mindestens 3-mal pro Woche über einen Monat lang vorkommt, hat man eine Insomnie. Bei mir sind es nicht 3-mal, aber schon mehrmals pro Woche, dass ich wach liege. Tagsüber fühle ich mich dann oft gereizt und unkonzentriert. Beim Smalltalk vergesse ich Namen von Leuten, die ich eigentlich wirklich kennen sollte. In Konferenzen verliere ich manchmal den Faden. Und vor der Arbeit Sport zu machen, das habe ich auch schon lange aufgegeben. An einem Freitagabend sitze ich in der U-Bahn. Mir gegenüber sitzt ein älterer Mann und schaut mich an. Sie sehen so erschöpft aus. Sind Sie das auch? Er sagt es so fürsorglich, dass ich ihn nicht anpampe. Ja, sage ich und seufze. Es ist anstrengend, schlaflos zu sein. Die emotionalen Zentren ballern, die Konzentrationsfähigkeit sinkt, das Hormon Leptin, das unseren Appetit hemmt, auch. Dafür steigt das Hormon Ghrelin, das unseren Appetit anregt. Genau wie unser Blutdruck und unsere Herzfrequenz.
So, es ist 12.45 Uhr. Ich liege eine Dreiviertelstunde wach und mache jetzt Haferschleimsüppchen. Ich habe heute ja 2 Interviews übers Schlafen und Nichtschlafen geführt. Ich frage mich, ob das jetzt auch dazu führt, dass ich gerade nicht gut schlafen kann. Naja, vielleicht spiele ich dem Schlaf wirklich etwas zu sehr hinterher und deshalb entzieht er sich mir jetzt noch mehr. Jetzt koche ich mir auf jeden Fall ein Haferschleimsüppchen wie meine Oma. Wer weiß, vielleicht ist sie ja gerade auch wach. Und guckt sich irgendeinen Liebesfilm an oder macht sich ein Haferschleimsüppchen. In ihrer Küche in Frankfurt. Könnte ja sein.
Meine Mutter, meine Oma, meine Cousine und 2 meiner Tanten schlafen schlecht. Von Männern in meiner Familie, die schlecht schlafen, weiß ich nicht. Ich fange an zu googeln und merke, Frauen schlafen insgesamt schlechter als Männer.
1.5 to 2 times as much.
Ich muss eine Weile suchen, bis ich sie finde. Diane Waver von der McGill University in Montreal. Sie untersucht Schlafstörungen bei Frauen. Damit war sie lange eine von wenigen.
I see big groups who use not to enroll seriously women in their experiment, or maybe just 1 woman in a big group, just to say, okay, yes, we have women, but they just had 1 in out of 20 participants.
Große Forschungsgruppen untersuchten in ihren Experimenten kaum weibliche Versuchspersonen. Der Grund: Wenn gleich viele Männer wie Frauen untersucht würden, müsste man direkt auch Geschlechtsunterschiede mit untersuchen. Und das koste Geld und Ressourcen, erklärt Boivin.
And to do that, you would need almost double the research funds. And there's an expectation, on the other hand, from the funding agency and the reviewers that you will do what we call, you know, a power calculation to make sure you have enough participants.
Statistiken über die Geschlechtsunterschiede gibt es hier und da schon. Und die erzählen unterschiedliche Geschichten. Einige sehen erst einen Unterschied zwischen Frauen und Männern ab Mitte 40. Ob ab Mitte 40 oder schon vorher, es ist eindeutig. Frauen schlafen schlechter als Männer. Die große Frage ist aber, warum? Dazu gibt es kaum Untersuchungen.
Es gibt einfach bei den Frauen, und das ist wesentlich, zwei Trigger, die es bei den Männern nicht gibt. Das eine ist die Stillzeit und das andere ist die Menopause.
Schon lange vor der Menopause sinkt das Östrogenlevel und kann zu Irritationen beim Schlafen führen. Das mit den Hormonen betrifft aber auch jüngere Frauen.
It's clear that the hormonal milieu has an effect.
Kurz vor Beginn der Periode während der Lutealphase sinkt der Progesteronspiegel dramatisch. Vielen Frauen fällt es in dieser Phase schwer, gut zu schlafen. Aber wie genau sich die Hormone bei Frauen auf ihre Schlaflosigkeit auswirken, das ist noch viel zu wenig untersucht. Und das ändert sich erst seit kurzem.
Oh, it's recent. It's recent.
Bei dem Thema stoße ich auf mehr Fragezeichen als Antworten. Mir war klar, dass medizinische Untersuchungen oft Männer als Norm setzen. Aber bei den verheerenden Auswirkungen, die Schlafstörungen haben können, wundert es mich doch, dass diese bei Frauen nicht besser untersucht sind. Ich habe nicht gestillt, bin nicht in der Menopause. Warum sollte ich also schlechter schlafen als Männer? Ich bade. Bisher keine typische Angewohnheit für mich. Aber bisher war ich auch keine schlechte Schläferin, sondern eher eine verdammt gute.
Also, eigentlich habe ich meine kompletten 20er Jahre über extrem viel und gut geschlafen. An Orten, wo andere Leute nicht schlafen würden. Zum Beispiel im Zug, im Bus, aber auch auf Partys auf dem Jackenberg, wenn ich einfach so müde war. Ich habe in der Uni geschlafen, in der Vorlesung manchmal, in der Bibliothek sehr oft. Da war ich auch nicht die Einzige. Und es fiel mir eigentlich nie schwer, den Schlaf zu finden. Der Schlaf hat mich eigentlich gefunden. Und dann gab es diese eine Geschichte, in der es so extrem war, dass ich das Gefühl habe, der Schlaf hat die Kontrolle über mich übernommen. Ich habe ein Praktikum gemacht, ich war so Mitte 20. Und hallo Julo, ich mache hier kurz meine Badezimmeraufnahme gerade. Kannst du vielleicht so versuchen, im Flur so ein bisschen leise zu sein? Sorry.
Ach so, brauchst du lange?
Naja, vielleicht so eine Viertelstunde.
Also weil du würde ich kurz mich ausziehen noch, weil ich habe Regenhose an und so.
Ach so, ja, klar, mach das.
Damals habe ich also gut geschlafen. Was war da anders? Ich sollte mich vielleicht mal der Frage zuwenden, wie Schlaf funktioniert. Mal ein bisschen konstruktiv sein. Also, wir Menschen sind einem zirkadianen Rhythmus unterworfen. Das ist ein 24-Stunden-Rhythmus und er bestimmt unter anderem, wann wir schlafen. 1938 machten zwei Forscher ein Experiment in einer Höhle. Es war eine der tiefsten Höhlen des Planeten, in die kein Sonnenstrahl fällt. Sie verweilten 32 Tage in kompletter Dunkelheit. Es wuchsen ihnen Bärte und sie machten eine Entdeckung. Der Mensch lebt auch ohne Sonne nach seinem eigenen endogenen Rhythmus. Ihr Schlaf-Wach-Rhythmus geriet also nicht völlig außer Kontrolle. Sie erlebten vorhersehbare, sich wiederholende Wachphasen von etwa 15 Stunden und schliefen danach 9 Stunden.
Du kannst jetzt rein. Sorry, ich bin fertig.
Hast du wieder was aufgenommen?
Ja, ich habe diese Psychiatrie-Geschichte aufgenommen.
Welche Psychiatrie-Geschichte?
Das war damals, da war ich Praktikantin, da war ich so Mitte 20 und habe in der Psychiatrie Praktikum gemacht und musste halt immer super früh aufstehen für diese Psychiatrie. Es war immer um 5.40 Uhr, hat man weggeklingelt.
Boah.
Ja, schrecklich. Und dann bin ich immer in die Psychiatrie geradelt und war da halt todmüde den ganzen Tag, weil ich halt auch nicht so früh einschlafen konnte. Mhm. Und dann war ich halt immer so, dass ich in diesen Therapiesessions da saß und mir die Augen so zugeklappt sind. Und es tat mir dann irgendwie furchtbar leid, weil es ist wirklich ja die eigentlich die letzte Situation, wo man schlafen sollte, wenn man da mit in so einer Therapie drin sitzt.
Die Höhlenforscher hatten herausgefunden, wir haben unseren eigenen Rhythmus, für den wir gar kein Sonnenlicht brauchen. Das Sonnenlicht hilft uns aber, uns auf einen 24-Stunden-Rhythmus einzustellen. Das Sonnenlicht rettet unsere hinterherhinkende innere Uhr. Diese biologische Uhr im Gehirn heißt suprachiasmatischer Nukleus. Ein recht winziger Bereich im Gehirn, der koordiniert, wann wir schlafen wollen. Dafür verwendet er zum Beispiel den Botenstoff Melatonin. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit steigt der Melatoninspiegel an. Das ist wie ein Signal für uns, Zeit schlafen zu gehen. Um 4 Uhr morgens etwa ist der Melatoninwert am höchsten. Danach fällt er wieder ab.
dann habe ich mir halt angefangen, so Orte zu suchen, wo ich mal mittags so einen kleinen Nap halten kann quasi, so, weil ich einfach gemerkt habe, ich halte das sonst hier nicht durch und ich mochte das Praktikum eigentlich. Und dann habe ich erst zum Beispiel auf der Toilette geschlafen, also mich da so ins Dunkle gehockt.
Besser Ort.
Genau. Und dann habe ich in so einem Computerraum immer auf dem Boden geschlafen und immer so gehofft, dass niemand reinkommt, aber es war dann auch sehr unbequem da. Und irgendwann gab es dann so eine Lounge, wo die PatientInnen immer so saßen und ich habe mich dann manchmal so dazugesetzt aufs Sofa, als ob ich eine von ihnen wäre und quasi dann so ein bisschen die Augen zugemacht. Aber ich hatte natürlich auch immer Angst, dass dann eine Ärztin vorbeikommt und mich da sieht als Praktikantin, wie ich da so döse zwischen den anderen. Dann wusste ich halt, okay, das ist auch keine dauerhafte Lösung hier. Es muss irgendwas anderes her.
Melatonin allein reicht aber nicht aus, damit wir schlafen können. Dafür brauchen wir noch einen anderen chemischen Stoff, Adenosin. Adenosin funktioniert unabhängig von unserem zirkadianen Rhythmus. Je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin sammelt sich im Gehirn an. Dieser Stoff ist sowas wie der chemische Schlafdruck, also dieses schwere Gefühl, wenn der Schlaf uns überrollt. Und das habe ich damals in der Psychiatrie so besonders gespürt.
Und dann habe ich echt eine mega gute Entdeckung gemacht. Eva hat nämlich mein Zimmer damals mit einem Kollegen geteilt und der war dann irgendwann im Urlaub. Und
Das Büro quasi,
genau, war leer und ich konnte das alleine haben. Und in dem Büro war so ein Schrank, wo wir eigentlich immer die Jacken aufgehangen haben. Und der war halt genauso breit wie ich. Da habe ich halt perfekt reingepasst. Und wenn ich die Tür so leicht zugezogen habe, dann konnte ich da so mit angewinkelten Beinen drin hocken und einfach in diesem Schrank so vor mich hin dösen. Es war dunkel, es war irgendwie sicher, niemand hat mich dabei gesehen. Und ich dachte, das ist einfach eine traumhafte Lösung. So kann ich mein Praktikum noch sicher zu Ende bringen. Nur, dann ist leider auch noch was Dummes passiert. In diesem Schrank stand auch ein Stativ, was wir immer für so Aufnahmen gebraucht haben. Und an einem Tag kam eben dann mal ein anderer Kollege rein und wollte dieses Stativ holen. Und ja, ich bin gerade noch so rechtzeitig aus diesem Schrank rausgesprungen. Oh Gott. Und er hat mich da so gefunden, wie ich da auf dem Boden kauere mit diesem Stativ. Und,
aber er hat nicht verstanden, dass du da gerade im Schrank geschlafen hast.
Na, wahrscheinlich hat er sich das nicht gedacht. Aber
dann war das Schrankparadies schon auch wieder verloren.
Genau, und ich habe das Praktikum dann noch irgendwie zu Ende gebracht, aber
mit Augenringen.
Genau, mit tiefen Augenringen.
Damals hatte ich jede Menge Adenosin im Blut. Und wo ist es jetzt, wenn ich es brauche?
Oh. Ich guck mal, was in der Straße so los ist. Alle anderen Lichter sind aus, bis auf ein Licht. Schräg gegenüber im Erdgeschoss. Ja. Sieht so aus, als ob die anderen schlafen.
Nicht schlafen fühlt sich einsam an. Und noch schlimmer, unnatürlich. Als ob der eigene Körper nicht mehr funktioniert. Eben nicht mehr dieses heilige Naturgesetz befolgt. Als ob das elegante Zusammenspiel von Adenosin und Melatonin aus dem Takt geraten ist, während es bei allen anderen Lebewesen noch funktioniert.
Findest du das dann irgendwie einsam, nachts wach zu sein?
Ja, ich vermisse, dass da das Bett neben mir leer ist. Das vermisse ich schon sehr, ja. Dann klopfe ich manchmal drauf und ich erinnere mich, das habe ich früher ja auch gemacht. Und da mache ich Und dann denke ich, ja, du bist albern, aber dann schlafe ich auch ein. Ja. Ja, das ist schon noch immer da.
Eigentlich, wenn ich dann unten bin und Licht gemacht habe und einen Tee aufgesetzt habe und warte, bis das Wasser kocht oder so, fühle ich mich eigentlich wohl, außer es ist so kalt, dass man frieren muss. Aber dann wickel ich mich eben in eine Wolldecke ein und warte. Und das ist sogar oft ganz gemütlich. Und dann gucke ich raus und denke, na, sieh mal einer an. Alle behaupten immer, sie schlafen keine Nacht durch und haben die ganze Nacht Licht an. Und in der ganzen Straße ist aber immer stockdunkel, nur nicht bei mir. Und das ist irgendwie nichts Verzweifeltes oder sowas, sondern wenn man dann mal wach ist und ganz alleine, dann nö, gehört einem die Straße so ein bisschen selbst. Ja.
Meine Oma und meine Mutter haben beide schon lange diese Schlafprobleme. Die Art, wie sie darüber sprechen, gibt mir das Gefühl, dass es einfach ein Teil von ihrem Leben geworden ist. So wie andere Menschen Rückenprobleme haben oder schlechte Augen. Ich bin beeindruckt von ihrer Tapferkeit und ihrer Resistenz. Ich bin leider nicht so tapfer und resistent wie sie. Ich will, dass diese Schlafstörungen aufhören. Ich will mein altes Leben zurück.
Sorry, ich habe eine schlechte Nachricht.
Genau genommen hat Ingo Fietze mehrere schlechte Nachrichten.
Wenn man hierher kommt und sagt, seit Jahren schlafe ich nachts grottenschlecht, dann ist meine Message, das wird sich auch die nächsten Jahre oder wenn sie Pech haben, bis zum Lebensende nicht ändern. Wenn ich einmal so ein Schlafproblem hatte, nennen wir es mal so, dann weiß ich, mein Schlaf-Wachsystem ist nicht mehr stabil. Das ist sensibel, das ist anfällig. Also selbst wenn man wieder gut schläft, läuft man immer Gefahr, dass man wieder mal reinrutscht. Gewollt oder ungewollt, das ist einfach so.
Das sagt ihm seine Erfahrung als Schlafmediziner, der schon unzählige PatientInnen beraten hat.
Das kann ich selber wenig beeinflussen. Ich kann da nicht anklopfen, kann sagen, hier, mach mal wieder in Ordnung. Oder da ist halt in den Schlaf-Wach-Hormonen was durcheinander im Schlaf-Wach-Zentrum. Und das ist dann einfach mal so.
Dann ist es einfach mal so. Das hört sich endgültig an. Bei Schlafstörungen hilft es jungen Menschen übrigens auch nicht, Melatonin zu nehmen. Das sagen mir alle SchlafforscherInnen, die ich frage. Immerhin empfiehlt mir Ingo Fietze doch noch etwas, das ich selbst beeinflussen kann. Ich soll jeden Abend Hopfen, Baldrian und Melisse nehmen. Das könne beruhigend wirken. Und tatsächlich werden sie zu meinen drei treuen Begleitern. Und mein Herz klopft nach einem Monat schon etwas weniger doll. Die durchwachten Nächte werden weniger. Aber einige bleiben. Das spricht sich herum. Eine Bekannte schickt mir eine Sprachnachricht, als sie auch mal wach liegt.
2:07 Uhr. Ich sitze auf meiner Terrasse und rauche eine Zigarette. Ich mache also alles falsch. Total unvernünftig sozusagen. Und vielleicht spielt das auch eine riesengroße Rolle, ja, dass diese ganze Vernunft mich so ankotzt. Es wäre halt auf jeden Fall total vernünftig, jetzt sich einen Tee zu machen und eine Meditation anzumachen. Aber irgendwas in mir weigert sich halt so hart, weil ich das den ganzen Tag schon mache.
Ich merke, dass ich auch keine Lust mehr habe, vernünftig zu sein. Wenn es ja doch nichts bringt. In meinem neuen Trotz beginne ich, alte Dogmen über Bord zu werfen.
So, ich habe mir eine heiße Milch mit Honig gemacht. Es ist 2 Uhr und ich mache jetzt was, was eigentlich streng verboten ist. Ich habe den Computer angeschaltet und werde mir jetzt hier so YouTube-Videos reinziehen. Ja, also den Anfang macht Donna Haraway. Gucken, ob das was bringt.
Statt den Rat der Wissenschaft befolge ich lieber den Rat meiner Mutter und versuche mir vorzustellen, die Nacht gehört mir allein. Endlich mal Zeit für intellektuelle Vorträge, die ich mir tagsüber wahrscheinlich nicht anschauen würde.
Jetzt ist gerade ein Licht angegangen im Haus gegenüber. Und da ist ein Mann mit seinem Laptop. Vielleicht guckt er sich jetzt auch YouTube-Videos an, weil er nicht schlafen kann. Ich werde es mal weiter beobachten.
Die Einsamkeit, die mich nachts manchmal überkommt, ist trügerisch. Ich denke dann, ich bin die Einzige, die wach ist und nicht funktioniert, wie sie sollte. Alle anderen schlummern friedlich. Aber das stimmt offenbar nicht. Freundinnen, Kolleginnen und Bekannten geht's genauso.
Hallo, liebe Pia. Es ist gerade 4 Uhr morgens und ich liege hellwach im Bett nach ja so 4 Stunden Schlaf.
Ich liege in meinem Bett und draußen zwitschern die Vögel ganz laut und der Mond scheint immer noch ganz doll, obwohl es, glaube ich, gleich hell draußen wird oder bald.
Es ist 3:15 Uhr und es ist schon das zweite Mal diese Nacht, dass ich wach geworden bin. Das erste Mal bin ich dann doch irgendwie wieder einigermaßen gut eingeschlafen. Das zweite Mal lag ich jetzt eine ganze Weile wach, habe mich hin und her gewälzt.
Hi Pia, es ist 1:21 Uhr und ich liege seit 23 Uhr im Bett und warte auf Schlaf, der nicht kommt.
Mein Körper sagt eigentlich, des Tages, dass er wach ist, obwohl ich irgendwie untergründig auch merke, dass ich eigentlich Schlaf brauche. Aber meine Gedanken rasen nur so dahin. Also, ja, es waren schon große Zukunftsängste, würde ich sagen, sowohl privat als auch vor dem Klimawandel. Jetzt ist es nur wenige Minuten später, aber ich kriege es schon nicht mehr so genau zusammen, vor was ich da eigentlich solche Angst hatte.
Ja, ich hatte gerade das Gefühl, mein Kopf geht nochmal durch, ob ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Und Ja, eigentlich denke ich schon, aber so ein bisschen ist die Befürchtung da, dass es vielleicht doch alles sehr voll und stressig wird. Aber ja, eigentlich möchte ich mich auch nicht mehr mit diesen Gedanken beschäftigen.
Wie jetzt, wo irgendwie Traurigkeit Platz hat und Ratlosigkeit und Kummer. Manchmal tut mir da drin mein Körper leid, weil eigentlich Schlaf ja auch so was Süßes sein kann, ja. Und ich frage mich natürlich auch, ob das was mit nicht loslassen zu tun hat. Nicht loslassen können. Immer dabei sein wollen.
Wenn ich morgens nach einer schlaflosen Nacht mein Handy anschalte, habe ich oft Sprachnachrichten mit den Stimmen der anderen, die zu genau derselben Zeit wach lagen wie ich. Nur in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt.
Da ist der Supermarkt.
Es gibt also so etwas wie eine geheime Gesellschaft der Nichtschlafenden, die sich dem Leistungsdruck ein Stück weit entzieht. Oder die ihm nicht gewachsen ist, wer weiß. Und ich bin ein Teil davon. Für mich hat das was Beruhigendes zu wissen, dass ich Mitstreiterinnen habe. Auch wenn wir alle auf unsere Weise die nächtliche Zeit vertreiben.
Jetzt ist es 4.58 Uhr. Ich laufe hier zum Supermarkt. Und finde, dafür ist es 2 vor 5. Es sind überraschend viele Leute unterwegs hier. Es hat schon so ein junger Mann an mir vorbeigejoggt.
Der Supermarkt hat die ganze Nacht offen. Ich brauche nichts Bestimmtes.
Ja, alles klar.
Es sind nicht viele Menschen unterwegs, aber die, die ich sehe, wirken irgendwie schon um die frühe Uhrzeit gehetzt. Klar, im Gegensatz zu mir können sie wahrscheinlich nicht in ihr Bett zurück, sondern müssen irgendwo eine Schicht antreten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass dort keine Mitglieder von meinem neu entdeckten Club sind.
Eine Frau hat 3 Tomaten in der Hand.
Aber als ich dann an der Kasse stehe, passiert etwas.
7,27. Schön, bitteschön. Den
Bon
mitnehmen?
Ja, bitte.
Ich bin dabei, meine Sachen einzupacken. Da kommt ein Mann vorbei, vielleicht der Filialleiter. Er fragt sie, ob sie mal auf Toilette gehen muss. Und sie nimmt dankend an und erklärt, dass sie immer hin und her gehetzt sei zwischen Regale einräumen und abkassieren. Mein Gott, denke ich beim Rausgehen. Ich habe das Gefühl, mein Recht auf Schlaf wird mir verwehrt und die Frau muss auf einen Moment hoffen, an dem sie auf Toilette gehen darf.
Die Leute, die ich da jetzt gerade im Supermarkt gesehen habe, haben sich auf jeden Fall alle beeilt. Da war niemand in dieser selben bisschen traumwandlerischen Ruhe wie ich unterwegs. Die waren alle schon unterwegs zu ihren Arbeitsaufgaben. Das waren keine Schlaflosen, so wie ich, glaube ich. Oder wenn, dann aus anderen Gründen schlaflos wahrscheinlich.
So groß ist die Gesellschaft der Nichtschlafenden dann eben doch nicht. Es gibt keine Nichtschlafbereiche wie FKK-Clubs am Strand. Dieser Club hat kein Clubhaus und keine Weihnachtsfeier. Aber man kann wieder austreten. Meine Cousine hat das zum Beispiel geschafft. Mit Anfang 30 war das, da war sie schwanger.
Ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass gesellschaftlich gesehen es akzeptiert ist, irgendwie müde zu sein oder schläfrig zu sein, weil ich dann nicht diesen Leistungsdruck hatte, weil es ist natürlich vollkommen okay, dass eine Hochschwangere oder eine frisch gebackene Mutter irgendwie, die stillt, müde ist. Und das hat irgendwie diesen ganzen Druck so rausgenommen und hat aber auch jetzt nachhaltig dazu geführt, also jetzt ist mein Kind schon längst nicht mehr in dieser Babyphase und schläft selbst durch, dass ich jetzt nachhaltig auch immer noch durchschlafe oder gut schlafe und diese Schlafstörung nicht mehr habe, weil irgendwie hat das aufgebrochen, diesen Druck, diesen Leistungsdruck und diese Angst vor mir nicht schlafen können, weil ich dann wie neu gelernt habe.
Die Historikerin Hanna Ahlheim hat sich dieses Verhältnis von unserem Schlafverhalten mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Zwängen genauer angeguckt.
Auf jeden Fall ist der Schlaf, den wir schlafen, ein Produkt der Gesellschaft, in der wir leben. Deswegen schlafen wir in der Industriegesellschaft auch den Schlaf, der zur Industriegesellschaft passt.
Kann es also sein, dass wieder mal das System schuld ist? Das fängt schon in der Kindheit an. Alle Kinder müssen früh in der Schule sein. Uns wird ein Rhythmus aufgezwungen. Die große Frage, die daraus folgt, war es mal anders oder müssen wir so schlafen? Der US-amerikanische Historiker Roger E. Kirk hat die Theorie, bis ins 18. Jahrhundert sei ein zweigeteilter, vorindustrieller Nachtschlaf verbreitet gewesen. Eine Phase Schlaf bis etwa Mitternacht und dann noch eine, etwas später. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaf hatten die Menschen Zeit zu plaudern, zu nähen, zu essen oder Sex zu haben.
Es gibt nur so eine These von E. Kirk, die finde ich auch wichtig. E. Kirk spricht davon, dass sich dadurch, dass wir diese Zwischenphase in der Nacht, wo wir wach sind, dass wir die nicht mehr haben, dass wir dadurch den Zugang zu unserer Seele oder zu unserer Psyche, glaube ich, nennt das, verloren haben. Also diese Phasen von Dämmern und nicht ganz wach sein, aber auch nicht ganz schlafen und so dazwischen sein und im Dazwischensein vielleicht auch ganz andere Bewusstseinszustände zu haben. Und das ist, glaube ich, was heutzutage wirklich in unserer Gesellschaft kaum noch Platz findet oder Platz hat.
Laut E. Kirk passte der 8-stündige Nachtschlaf dann aber besser zum industriellen Alltag und hat den zweiphasigen Schlaf verdrängt.
Und der zweiphasige Schlaf, glaube ich, ist deswegen so eine faszinierende Idee, weil das, glaube ich, viele Menschen kennen, dass sie nachts aufwachen und denken, oh je, ich muss weiter schlafen. Und dann ist es eine sehr, sehr beruhigende Vorstellung, wenn jemand sagt, das ist genau richtig, du darfst jetzt wach sein, du kannst jetzt wach sein.
Ob die Theorie stimmt, ist allerdings umstritten. Aber klar ist, die Gesellschaft prägt unser Schlafverhalten. Die Schlafforscherin aus Kanada, Diane Boivin, glaubt, dass neben den hormonellen Effekten auch die Gesellschaft dazu beiträgt, dass Frauen schlechter schlafen als Männer.
There's the, you know, the sex difference, and we're referring to biological sex, but there's the gender issue also, which has not been sufficiently studied. Often women are the one who have more responsibilities in terms of family responsibilities. There could be stressful situation, and this of course can affect sleep.
Großer gesellschaftlicher Druck und damit einhergehender Stress könne Frauen um den Schlaf bringen. Das sagen auch andere SchlafforscherInnen, die ich danach frage. Doppelbelastung mit Job und Familie zum Beispiel.
So, yeah, we need more and more study to kind of disentangle all of these effects.
Ich sag es gleich. Es ist nicht so, dass Frauen nur wegen der Doppelbelastung schlechter schlafen als Männer. Hormone haben sicherlich einen Effekt. Nur das ist es, was ich nach wie vor total unbefriedigend finde. Wie kann es sein, dass das alles noch so schlecht untersucht ist? Dass man so wenig auseinanderhalten kann, was sind die Hormone, was ist der Stress durch die Doppelbelastung und was liegt daran, dass Frauen offener über ihre Probleme wie Schlafstörungen sprechen können als Männer? Hanna Ahlheim sieht darin auch ein historisches Versagen.
Es gab am Anfang tatsächlich die Scheu von Männern, Frauen beim Schlafen überhaupt zuzugucken. Deswegen sind die ersten Probanden, die Schlafforschung sich ausgesucht hat, alles Männer. Und dann langsam fängt man auch an, sich Frauenschlaf anzuschauen. Aber das ist natürlich, glaube ich, etwas, was man auch überhaupt nicht vergessen darf, wenn es um Schlaf geht, dass es beim Schlaf immer auch um Sexualität geht und damit natürlich um Geschlechterrollen.
Die Freundinnen, die mir Sprachnachrichten schicken, sind jedenfalls weder in der Menopause noch haben sie alle Kinder. Und sie schlafen trotzdem schlecht. Bis es da bessere Erkenntnisse gibt, hat Boivin für all die schlaflosen Frauen und Männer eine Botschaft.
And it's a very fine message.
Schlaf ist extrem wichtig, damit wir gesund bleiben, mental und körperlich. Aber wir sterben eben nicht sofort, wenn wir nicht gut schlafen. Wir sollten uns auf das gesamte Bild konzentrieren und nicht nur auf diese eine verkorkste Nacht.
It's like a forest. You can look at the trees individually, which would represent single nights, or the whole forest. And in the forest, there's going to be some damaged trees. There's going to be other beautiful trees. And what is important is the whole forest, not just any single trees.
Unsere Nächte sind wie ein Wald. Einige Bäume sind beschädigt und verwesen, die schlechten Nächte. Andere strotzen vor Gesundheit und Kraft, die guten Nächte. Wir sollten den gesamten Wald anschauen und uns nicht auf die kaputten Bäume konzentrieren. Dieter Riemann, der Schlafforscher aus Freiburg, nennt das die Dialektik des Schlafens. Einerseits sollten wir den Schlaf ernst nehmen. Andererseits nicht versuchen, den Schlaf zu kontrollieren.
Das Vorgehen ist dialektisch. Ich sage als Schlafforscher, ich finde Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Aber wenn du unter Schlaflosigkeit leidest, hilft dir dieses Mantra nicht, mein Schlaf ist wichtig, mein Schlaf ist wichtig, sondern dann musst du davon lösen. Und Das Wichtige ist zu begreifen, dass man Schlaf nicht willkürlich steuern kann. Ja, wir alle sind so getrimmt drauf, wenn du dich nur anstrengst, dann klappt alles. Ja, das ist ja so unsere moderne, sagen wir, kapitalistische Ideologie. Der Punkt ist, Schlafen klappt nicht, wenn ich mich anstrenge. Ganz im Gegenteil.
Dieter Riemann schwört auf Verhaltenstherapie. In so einer Therapie wird die Schlafdauer sogar erst verkürzt, um langes Wachliegen zu vermeiden. Eine der Dinge, die Riemann versucht, seinen PatientInnen klarzumachen, keine Sorge, sie kommen schon zurecht.
Wie häufig ist die Katastrophe schon eingetreten, dass sie am nächsten Tag in der Arbeit irgendwo ihr Pensum nicht geschafft haben? Und dann gucken die Leute immer und sagen, ja, eigentlich nie. Ja.
Das beobachte ich auch bei mir. So schlimm, wie man sich nachts manchmal den nächsten Tag vorstellt, ist er dann doch selten. Das hilft mir, entspannter zu sein und mich nicht zu verkrampfen. Der Schlaf will nicht, dass wir uns anstrengen, damit wir am nächsten Tag unser Pensum schaffen. Er hat seinen eigenen Kopf und überkommt uns eben dann, wenn es ihm passt. Der Schlaf ist ein widerspenstiges Wesen. Man kann ihn einladen, aber wenn er nicht kommen will, dann darf man ihm nicht böse sein. Inzwischen freue ich mich über jede gute Nacht. Die schlechten Nächte versuche ich liebevoller zu betrachten. Vielleicht so, wie man kranke Bäume anschaut.
Das Allerschönste von allem, was es bei Großmutter und Großvater gibt, das ist das Spielhäuschen, das Mama und Tante Kaiser gehört.
Kaiser,
als sie klein waren.
Ich bringe meine kleine Nichte ins Bett und lese ihr vor.
Ganz hoch über dem Dach des Rathauses stand ein Stern. Ja, was war der größte Stern, den ich je gesehen habe? Das ist bestimmt der Weihnachtsstern, sagte Lotte.
Zu Ende.
Schlaf gut, Jenny.
Du sollst hier bleiben.
Ich bleib auch hier. Ich schlaf jetzt auch. Und ich versuch's und du versuchst es auch.
Die Sterne.
Wir reden ein bisschen über den Mond und die Sterne, dann schläft sie ohne Probleme ein. In diesem Moment fühlt es sich so an, als ob offenbar kein Fluch auf den weiblichen Personen unserer Familie lastet. Ich bin hier auf einer kleinen Insel in der Adria, kroatische Insel. Und ich kann schon wieder nicht schlafen seit um 5 Uhr. Und ich dachte, jetzt gehe ich einfach mal zum Meer. Also bis jetzt sind hier alle Fensterläden noch zu. Es sind anscheinend ein paar Tiere wach. Aber Menschen habe ich bisher hier noch keine gesehen. Hier ist eine Schnecke. Die kriecht ganz langsam über die Straße. So im Urlaub und mit Abstand zu allem ist es gar nicht so schwer, das widerspenstige Wesen zu akzeptieren, so wie es eben ist. Immerhin habe ich jetzt das Meer für mich. Ich muss an eine Vogeluhr denken, die Freunde von mir in der Küche haben. Zu jeder Stunde zwitschert ein anderer Vogel. Immer der, der um diese Uhrzeit üblicherweise wach ist. Und vielleicht ist es auch so mit dem Schlafen, dass wir eben nie irgendwie nur ganz alleine wach sind. Es ist immer noch irgendwer wach und macht irgendwas. Ob es ein Tier ist oder ein Mensch, es ist immer irgendwas in Betrieb oder irgendwas. Irgendwelche Geschäfte werden gemacht oder irgendwelche Vögel fliegen ihre Runden, fangen Fisch. Das fällt auch ganz beruhigend zu wissen. Nicht für alle passt der gesellschaftliche Schlafrahmen und wir müssen uns auch nicht dazu zwingen. Meine Schlafroutine habe ich zum Beispiel aufgegeben. Ich mache das Handy nicht mehr aus und ich verzichte auch auf meinen Beruhigungswalk. Mein Schlaf ist besser geworden. Ich denke an Macbeth. Vielleicht war mein Verbrechen vor allem mein grober Umgang mit dem Schlaf. Dass ich die Macht des Schlafes unterschätzt habe und dachte, ich könnte den Schlaf kontrollieren. Also immer gehetzt ins Bett hüpfen und sofort einschlafen. Jetzt habe ich Respekt gewonnen. Aber auch Vertrauen. Denn ich weiß, wir halten das schon aus, wenn wir mal schlecht schlafen. Es gibt noch die Nächte, wo ich wach liege. Ich nehme vor, an die gleitenden Möwen zu denken, wenn ich das nächste Mal da liege. Dann wird der fliegende Teppich irgendwann bestimmt abheben.
Bin noch wach. Du auch? Warum ich nicht schlafen kann und was das mit der Gesellschaft zu tun hat. Ein Feature von und mit Pia Rauschenberger. Ton Thomas Widdig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Thilo Guschers und Jenny Marrenbach. Produktion Deutschlandfunk 2022.